Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Metal Minds The Pit Unplugged, dem Metal.de Podcast, in dem wir tief in die Welt des Metals eintauchen und die Geschichten hinter den Bands, den Alben und ihren Herausforderungen erzählen. Mein Name ist Diana Heinbucher, ich bin euer Host, ich führe euch sozusagen durch diesen Pit und heute habe ich zwei, man könnte schon fast sagen, Legenden der Metalcore-Szene dabei. Ich habe den Andi und den Ian von Caliban bei mir. Und Caliban sind ja eine der prägendsten Kräfte im Metalcore. Sie sind aber auch eine Band, die sich immer wieder neu erfindet, ohne ihre Wurzeln und ihre emotionale Intensität zu verlieren. Und ich glaube, mit dem kommenden Album Back From Hell, das am 25. April erscheint, ja, setzen sie, glaube ich, wieder neue Maßstäbe, was musikalische Weiterentwicklung anbelangt. Und wir haben heute die Gelegenheit, darüber zu sprechen. In dieser Episode sprechen wir also über das neue Album von Caliban. Wir sprechen aber auch über die Reise, die Caliban in den letzten Jahren durchgemacht haben, sei es die kreative Arbeit während der Pandemie und am neuen Album oder die Neubesetzung mit Ian. Wir sind gespannt, über was wir heute alles reden werden. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit nehmt und da seid. Herzlich willkommen. Wir haben heute Montag. Die Woche hat also gerade angefangen. Wie geht's euch an diesem Montag?
Mir geht's ganz gut. Ich war gerade laufen.
Guter Start. Schönes Wetter haben wir noch. Ich hatte gerade auch einen Powernap.
Aha.
Akku ist voll.
Akku ist voll, okay. Ich finde das auch immer sehr spannend. Ihr seid ja wahrscheinlich nicht nur Musiker, sondern auch Fans von Musik. Und auf welchem Konzert habt ihr denn das letzte Mal getanzt?
Boah, warte mal kurz. Das Problem ist, ich bin ständig auf Konzerten. Ich weiß schon gar nicht mehr.
Ich zuerst.
Ja.
Ich war bei Any Given Day.
Bei Any Given Day.
Da habe ich zwar nicht getanzt, aber stehend Bier getrunken und applaudiert am Ende. Zählt das auch?
Das zählt auch. Also ich habe mal gehört sozusagen, dass dieses das Künstlers Brot ist sozusagen der Applaus am Ende einer Show. Ist das so?
Also ich finde mal gut, wenn die Leute klatschen und schreien, auf jeden Fall. Ja. Schön ist aber auch Bewegung natürlich mittendrin. Das ist auch gut. Aber ich kann mich ja auch nicht davon freisprechen, dass ich mich jetzt nicht so viel bewege. Aber ja, ich bin auch alt, ne?
Okay,
macht er ihn dann.
Gut.
Ja. Was und wo ich überlege gerade, ich weiß es nicht, ich kann es gerade nicht mehr sagen, aber so metalmäßig ist es tatsächlich jetzt eine Weile her, wo ich auf einem Konzert war, weil ich jetzt zwischenzeitlich mit anderen Themen mich beschäftigt habe. Aber ich habe festgestellt, dass ich in letzter Zeit super viele geile Konzerte verpasst habe. Und das ärgert mich so ein bisschen, weil es gibt viele Touren, zum Beispiel Paleface, hatte ich unbedingt gerne live gesehen, habe es verpasst und weiß nicht mehr warum. Das hat nicht geklappt und vor allem irgendwie, weil die Acacia Strain mit dabei hatten und die fahre ich schon seit 15 Jahren und so. Die hätte ich auch gern gesehen. Dann habe ich wahrscheinlich wieder irgendwie, habe ich noch verpasst. Ich habe auch, Any Given Day habe ich auch verpasst tatsächlich. Die sind gerade richtig gut am Start und da ärgere ich mich natürlich auch weil das Freunde von uns sind und sowas. Von daher muss ich leider mit dem Erzieherfinger auf mich selbst zeigen und schimpf, nicht genug Konzerte besucht in letzter Zeit, sondern leider eher verpasst. Ich arbeite zu viel, mache zu viele eigene Sachen und bin zu busy mit Sessions und Musik und Sachen machen und Gitarre spielen, Bass spielen, Klavier spielen, irgendwelchen Synthwave-Projekten und irgendwelchen nerdigen Zeug. Und laufen neuerdings.
Nein.
Genau.
Na, das ist aber doch, also laufen ist doch da ein super Ausgleich, oder? Also so Gitarre spielen, Bass spielen, Klavier spielen, Synthwave-Zeug machen, das ist ja vieles, wo der Geist ganz viel arbeitet, aber der Rest des Körpers nicht.
Ja, es geht halt echt um den Ausgleich und besonders hinsichtlich unserer Tour, jetzt im April, Mai und sowas, will ich halt einfach besonders, ja, weil es meine erste Tour mit Caliban ist, mich einfach stark fühlen und das Gefühl halt haben, dass ich hier die bestmöglichste Performance hinliefern kann und natürlich auch zu singen und irgendwie rumzuhampeln mit den anderen und so, ne? Das braucht Training. Und deshalb bin ich gerade in einer Trainingsphase.
Du machst dich fit für die Tour, damit du niemanden enttäuschen musst. Löblich, löblich.
Genau, genau. Danke fürs noch besser formulieren, als ich es jemals hätte formulieren können. Super.
Aber du hast es gerade schon angesprochen. Du bist quasi Der Neue bei Caliban.
Genau.
Wo kommst denn du her und wie ist es überhaupt dazu gekommen?
Also, ich bin ein in Berlin aufgewachsener Sohn schottischer Eltern. Kenne Caliban schon bestimmt seit 2004 oder so und habe halt über die Jahre immer mal wieder mit Caliban Kontakt gehabt. Wir waren in 2010, da war ich noch in einer anderen Band auch zusammen. Nee, 2012, da war ich in einer anderen Band, da waren wir zusammen auf Tour. Also ich habe Caliban sicher seit 20 Jahren schon auf dem Schirm. Und irgendwann eines Tages ging ich Caliban besuchen in Berlin beim Konzert, aber am Nachmittag, während meiner Nachmittagslaufrunde auch, und traf den Patrick. Und da war der Marco Schaller ausgestiegen und ich sagte zu Patrick, so, Alter, ich steig bei euch ein, kein Stress als Witz. 8 Monate später rief mich der Marc an und ich habe ja seine Nummer, also weiß ich, wer das ist. Und sehe, ah, Marc ruft mich an. Tja. Das wird jetzt wohl dieser Anruf sein. Und dann gehe ich so ran und so schon, und Marc? Ja, und bla, und hier, und da, und hier, und bla. Und also, na, komm mal zum Punkt. Ja, Mensch, willst du nicht bei Caliban einsteigen? Ja, Butter bei die Fische. Und danach war das Ding eigentlich geritzt, weil ich konnte direkt perfekt zur Entstehungsphase dieses neuen Albums einsteigen. Ich habe schön viele Gelegenheiten bekommen, mich da einzubringen. Und es war gutes Timing. Und ja, es war es kam direkt vom Himmel in meinen Zeitplan rein und in meine Lebensplanung. Und ich war so, ja, das ist jetzt richtig, das mache ich jetzt.
Der Zufall sozusagen hat da zugeschlagen
Genau.
und Glück beschert.
Genau.
Sehr cool. Genau, du hast es aber jetzt auch schon sehr schön gesagt. Wir sind ja hier, um über das neue Album zu sprechen. Und das kommt am 25.04. raus. Das heißt Back from Hell. Und erstmal ist es ja großartig, dass diese Platte jetzt endlich das Licht der Welt erblicken darf. Also, dass wir sie alle endlich hören dürfen.
Finally,
Genau. Und so ein Album ist ja auch immer irgendwie so ein kleines Zeitzeugnis. Und daher würde mich mal interessieren, wie lange habt ihr denn jetzt an der Platte gearbeitet, beziehungsweise wann habt ihr angefangen, an der Platte zu arbeiten?
hast du das auf dem Schirm, Ihnen? Also
Naja, ja, also
lange.
wenn wir jetzt den Marc dabei hätten, würde Marc 2,5 Jahre sagen, was halt auch stimmt, weil ich glaube, die Band hat sich nach Dystopia echt in so eine neue Erfindungsphase irgendwie gegeben und verdammt viel ausprobiert. Und die Arbeiten also die eigentlichen Aufnahmen zur Platte, die fingen, glaube ich, so im Februar letzten Jahres so an. Also waren wir auf jeden Fall 10 Monate damit beschäftigt, irgendwie Aufnahmen zu machen und das ganze Ding richtig fertig zu kriegen und einzutüten und zu kuratieren. Aber das ist ja nicht alles. Da muss man ja instrumental. War Marc super lange am Rumprobieren, schon 1000 Ideen, dann kam ich dazu, dann haben wir echt so viele Ideen hin und her geschickt, irgendwie bei mir im Studio, bei Marc im Studio und dann ein paar Sachen gemacht, dann vieles wieder verworfen und es hat ganz lange gedauert, bis wir so unseren roten Faden erkannt haben und dann so besonders im instrumentalen Bereich halt, okay, wo gehen wir hier hin? Was macht die Gitarrenwelt? Was macht die Schlagzeugwelt? Wie roh wollen wir es haben? Wie hart wird es? Genau. Und dann irgendwann kam dann Andreas dann so hinzu zu diesen ganzen, was für Songs machen wir und was für Titel werden das und worum geht's hier dann eigentlich? Und ich glaube auch echt einige geile Abende mit irgendwie Rotwein und Deep Talk und irgendwie sich darüber zu verständigen, was man gerade so erlebt im Leben und was man in so ein Album reinbauen will und welche Themen da gerade in einem eine Rolle spielen. Und genau, es ist ein sehr, sehr umfangreicher Prozess für was so kurz gehört wird, steckt einem unheimlich viel dahinter.
Ja, der Prozess war auf jeden Fall lang diesmal, weil Marc halt eben so früh angefangen hat, ne? Aber das war ja Stückelarbeit, Ideensammlung, wie das immer so passiert. Ja, ich denke mal, deswegen hat sich das so gezogen. Aber so, ich sag mal, das Main-Ding haben wir dann jetzt, wie Ihnen gerade schon gesagt hat, in diesen 10 Monaten ungefähr eingetütet, wo halt viel und intensiv dran gearbeitet haben, als wir dann endlich mal wussten, wo soll die Reise hingehen. Und da hat ihn halt auch zum Beispiel gut Einfluss genommen oder diesen Oldschool-Gedanken, den wir halt hatten, oder diesen Wunsch, ein bisschen back to the roots zu gehen, auch ein bisschen mehr Roughness wieder reinzubringen, ein bisschen mehr Caliban-Wurzeln wieder zu etablieren. Das hat er gut angekurbelt hier, der kleine Junge. Das ist auf jeden Fall geil. Ja, also das ist ja quasi wie, also auch wenn ihn jetzt Teil der Band ist, war es ja am Anfang wie eine außenstehende Meinung von einem Beobachter. Und sowas ist ja meistens auch mal gut. Und als man darüber gesprochen hat, wie Caliban gesehen wird oder wie wir uns fühlen, das waren schon teilweise andere Bilder so. Und ich denke, wir haben uns da gut in der Mitte getroffen am Ende und haben was Gutes gemacht. Also mit Back from Hell bin ich super happy. Es sind viele schöne alte Sachen verwurstet und mit neuen Elementen, wie wir das halt auch immer machen. Und bin happy, definitiv.
Schön. Ihr habt es gerade auch sehr schön beschrieben, sozusagen, als ihr euch dann klar wart, in welche musikalische Richtung das gehen wird, war dann sozusagen der Weg auch gesetzt und ihr habt euren roten Faden gefunden. Ich finde, die Platte ist schon ein ziemliches Brett geworden. Also ihr habt die, glaube ich, jetzt 3 oder 4 Mal gehört in den letzten Tagen. Ich habe so das Gefühl, dass die melodischen Parts tatsächlich weniger geworden sind, aber dadurch die Emotionalität überhaupt nicht leidet. Also sozusagen, das ist wirklich mich berührt die Platte schon sehr. Was ich eigentlich sagen will, ist, ihr entwickelt ja sozusagen den Sound immer irgendwie kontinuierlich weiter. Na, also ist mit jeder neuen Caliban-Platte höre ich irgendeine Veränderung und trotzdem ist es für mich Caliban. Und ich glaube, so eine Weiterentwicklung vom Sound, vom Klang, das ist schon was Organisches. Aber trotzdem würde mich das schon interessieren, wie ihr so an diese musikalische Ausgestaltung rangegangen seid. Also sozusagen, ne, wie wägt man eben ab, wie das Gleichgewicht oder Ungleichgewicht zwischen Härte und Melodie sein sollte?
Also wenn ich darf, ich finde so im Prozess des Albums, besonders ab dem Moment, wo der Andy für so die ersten Vocalaufnahmen dazu kam und sowas, haben wir gemerkt, dass Andy stimmlich halt sehr emotionsgeladen ist. Dadurch, dass ich halt auch dazu kam und halt irgendwie auch so, ich wollte dann da singen und so, da war für Andy halt so, okay, wer bin ich? Was ist meine Rolle in dieser Musik und wo transportiert man Emotionen halt mit, ne? Und dadurch passierte dann, dass wir hatten Songs, dann haben wir Vocals drauf gemacht und haben am Ende aber im Song Sachen verändert und nicht bei den Vocals, weil wir gemerkt haben, wir stehen den Vocals musikalisch im Weg und lenken von dem ab, worum es eigentlich geht. Und ich finde ja, der Andreas ist ja vocalmäßig aktuell in einem wahnsinns geilen Zustand, was einfach die Klangfarbe, da spielt ja auch viel rein, irgendwie Leben, Verschleiß von Stimmen, so von Aggression, Emotionen, Dingen, die man durchmacht. Und so, finde ich, konnten wir die Vocals halt krass konkretisieren, wenn man so will. Die Vocals, die sind halt so songdienlich. Und so haben wir die Musik darunter dann auch eben geformt, um halt auch gar nicht von diesen Vocals so sehr abzulenken, sondern das mehr komplementieren. Mhm. Und so sind halt einfach, finde ich, halt sehr, sehr gute Songs entstanden. Auch wenn es sehr, sehr hart ist. Aber es sind halt mega die Songs. Und das war was mir wichtig war, auch als Writer, wenn man in so ein Ding reinkommt oder als Co-Writer, dass da halt gute Lieder bei entstehen. Und das ist uns gelungen.
Genau, also meistens ist es ja so, dass sozusagen gerade in diesen härteren Parts ja meistens ganz viel Wut und Aggression mitschwingt und dann in diesen emotionalen oder melodischen Parts eher so diese Emotionen so mit transportiert wird. Ne? Aber diesmal ist es wirklich so, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass in diesen rauen Parts wirklich ganz viele Emotionen drin stecken. Also es ist wirklich cool geworden.
Ja, danke schön. Das liegt, glaube ich, auch unter anderem daran, dass wir dadurch, dass wir jetzt ein neues, ich sag mal, Produktionsteam haben bei der Platte, weil wir jetzt mit ihm zusammen und in einem anderen Studio mit anderen Schreibern und einen anderen Weg gewählt haben, der Aufnahme, ist von meiner eigentlichen Stimme, glaube ich, viel mehr übrig geblieben als sonst bei den Aufnahmen, weil wir bei den anderen Aufnahmen hat man so ein bisschen, glaube ich, zu viel von der eigentlichen Emotion rausgenommen, weil das zu sehr ja, da wurde zu sehr drauf geachtet, dass alles auf dem Punkt ist. Wir haben diesmal aber viel rougher gearbeitet. Wir haben viele, ich nenne es mal First Takes genommen und nicht so darauf geachtet, dass alles so geleckt ist. Und das gibt halt, finde ich, viel mehr Emotionen und auch den Charme, die dann diese Parts haben oder die dann vielleicht auch meine Stimme in dem Moment dann präsentiert haben. Und das ist natürlich dann viel schöner, das so zu haben, als sowas Glattgebügeltes. Und das ist, glaube ich, das, was du da noch meinst, dass auch in diesen harten Parts einiges an Emotionen rüberkommt.
Mhm. Nee, sehr schön. Die Platte heißt Back from Hell. Das ist ja schon fast eine Kampfansage per se. Warum heißt die Platte Back from Hell?
Manche einfachen Fragen haben schwierige Antworten.
Ja.
Der erste Song, den wir gemacht haben, ist I Was a Happy Kid Once. Wir hatten uns irgendwie instrumental darauf geeinigt, okay, das gehen wir jetzt an. Und ich hatte im Vorfeld super krasse familiäre Probleme und musste nach Schottland fliegen und Notfallseelsorge und war echt an einem schlechten Ort im Kopf. Und kam dann irgendwie ins Studio und eigentlich wollte ich mich drauf freuen, okay, geil, und wir fangen jetzt endlich an und sowas. Ich habe gesagt, Leute, echt, das und das geht bei mir gerade ab. Ich habe wenig Kraft, mein Headspace ist zu irgendwie. Und dann haben wir aber im Produktionsteam halt auch einfach angefangen zu reden. Vor allem, wir haben angefangen, so abzuhängen im Studio wieder, so zu Pizza bestellen und halt so 3-4 Tage hintereinander dann da abhängen und dann, ach, wir bestellen uns eine Pizza, machen eine Pause, abends vielleicht mal einen Wein trinken oder so. Also halt irgendwie eine ganz lockere Atmosphäre und haben halt viel drüber gesprochen und haben halt auch da alle zusammen im Studio halt auch getextet. Und das kam dann halt irgendwie alles zusammen. Und so war so ein Startpunkt gesetzt, so, okay, dieses Album wird halt offenbar ganz schön ehrlich. Und dann im Laufe dieser ganzen Gespräche kamen einfach immer mehr Themen über Dinge, die wir durchgemacht hatten, sei es jetzt durch oder in der Pandemie, im Privatleben, in Beziehungen. Ich kam halt auch noch aus so einer Scheißtrennung raus. Ach, da waren so, wir haben gemerkt, dass es einfach viele Punkte gibt, die uns alle da wirklich berühren, die wir da irgendwie mitthematisieren wollten. Und das hat sich einfach richtig angefühlt.
Ja, ich glaube, jeder hat da so ein bisschen seinen eigenen Ansatz auch gefunden bei Back from Hell. Ich meine, jeder kennt wahrscheinlich seine eigene persönliche Hölle oder Tiefen in seinem Leben und oder Höllen, die er dann irgendwann mal überwunden hat. Und unter anderem war das jetzt für mich, wenn ich das auf mich beziehen möchte, zum Beispiel diese ganze Stille und Ohnmacht während und nach Corona, die ich mit der Band hatte quasi, weil so wenig bei uns passiert ist und ich an einem Punkt war, an einem Crossroad-Punkt, wo ich nicht mehr wusste, ob das noch weitergeht für mich. Und das war ein ganz schlimmes Gefühl. Also das war halt wirklich die Hölle, ne? Und das sehe ich jetzt, wenn ich, als ich gemerkt habe, dass die Platte losgeht, dass sie sich entwickelt, wo sie hingeht und als sie dann fertig war, das war so ein schönes und geiles, befreiendes Gefühl, dass der Titel Back from Hell, ich halt auf diese Zeit beziehen möchte zum Beispiel. An dieser Stelle wollte ich noch sagen, dass das ihn jetzt zum Beispiel auch, dadurch, dass er auch so viel jetzt gerade persönlich durchgemacht hatte, in seinem privaten Umfeld, hat dadurch auch viel Input in die ganzen Texte reingebracht und so, was ich gut finde, weil früher zum Beispiel habe ich ja auch ganz viel Herzschmerzsachen geschrieben und das war alles sehr, sehr persönlich und ehrlich. Und das ist jetzt halt auch wieder der Fall, weil ihn gerade halt in so einer Situation steckt oder gesteckt hat zu dem Zeitpunkt auch und viele ehrliche Gedanken halt verarbeitet wurden und nichts Ausgedachtes in dem Sinne. Und das finde ich ist immer auch ganz wichtig und das merkt man am Ende dann auch.
Ja, also ich glaube, jeder Zuhörer oder jeder Mensch, der das liest, der das hört, der die Texte liest, da ist ganz viel Resonanz, glaube ich, drin. Man kann dem viel abgewinnen. Es geht natürlich nicht nur darum zu beschreiben, was ein schlechter Zustand ist oder wie er sich anfühlt, sondern halt eben auch wirklich um diesen Weg da wieder raus, ne? Also, ich habe jetzt gerade eben beim Laufen habe ich noch Infection gehört und gedacht, ey krass, wirklich jeder einzige Song hat, wie ich am Ende, ja, also ich kann jeden Song, kann ich euch erklären für Stunden, weil das so viel, das ist so, Das trifft es einfach auch zwar metaphorisch, aber so geil auf den Punkt, wie viele dieser Emotionen, die halt durch einen so durchgehen, da drin so manifestiert sind. Ja, also es ist sehr, sehr ehrlich geworden. Und da bin ich so stolz drauf, einfach das gemacht zu haben, auch wenn es unangenehm war.
Therapie.
Genau, absolut.
Ja,
Also
wenn man so will, ne?
das klingt genauso wie eine Therapie, aber das ist ja auch was Schönes. Also ihr habt gerade wunderschöne Dinge beschrieben, also auch dieses einfach wieder gemeinsam im Studio sein und gemeinsam schreiben. Das macht was mit einem. Ich spreche ja wirklich mit vielen Bands und meistens ist es so, je älter die Bands werden, desto getrennter sind die Prozesse. Ne, also hat jeder irgendwie seinen Part und ich habe manchmal das Gefühl, die Bands verlieren sich dadurch auch ein Stück weit. Und letztens habe ich mit Killswitch ein Interview gehabt mit dem Jesse und der hat genau das Gleiche gesagt. Es ist so schön gewesen, einfach zurückzukommen und einfach zu sagen, komm, wir machen das zusammen, wir setzen uns zusammen hin und wir gehen da gemeinsam durch. Und gerade wie er das ja sagt, also das ist ja so ein, man konfrontiert sich mit seinen eigenen Ängsten, mit seinen Unsicherheiten. Und gleichzeitig ist aber ja Back from Hell nicht sozusagen so ein total depressives Album, sondern es ist eine Überlebenserklärung irgendwie, ne? Also, wie schaffe ich das, da wieder rauszukommen? Also, das merkt man ja eben auch. Und das ist auch so schön, wie du das gesagt hast. Wir haben darüber gesprochen. Und gerade das ist vielleicht auch die Frage sozusagen, was ist eure Botschaft an die Fans mit Back from Hell?
Erstmal danke fürs Hinhören und Lesen, so, weil so Songs wie Insomnia, ich habe 3 Monate lang nicht geschlafen und gehe ins Studio und was machen wir, Leute?
Ich hab was.
Ey. Und ja, und das, die Botschaft ist dann halt wirklich so, ich hätte, bevor mir das alles passiert ist, niemals gedacht, dass ich so lange in einem Loch stecken kann. Es gibt, also es klingt total biblisch, aber es gibt Licht am Ende des Tunnels. Und es gibt aber auch die Pflicht, die man sich selbst gegenüber hat, ist auch, sich seine Fehler zu verzeihen, die einen auch in diese Situation gebracht haben. Und manchmal muss man Emotionen durch sich durchgehen lassen. Und man kann nicht alles verdrängen, sonst platzt es links und rechts. Ja, da kann ich ein Liedchen von singen. Oh.
Nicht nur eins.
Das war richtig flach. Nee, und das ist halt wirklich, das passiert einem im Leben und das ist okay. Und so passiert es viel mehr Leuten, als man glaubt. Und man muss mit seinen Freunden darüber reden. Und das habe ich jetzt auch wieder neu gelernt. So natürlich, so, ne?
Ich kann das zum Beispiel sehr schlecht mich öffnen. Selbst mit meinen engsten Leuten habe ich Probleme, mich zu öffnen. Und viel mache ich zum Beispiel einfach durchs Schreiben dann. Mein Ventil ist halt dann das Schreiben. Und auch das kann helfen, wenn man sich vielleicht nicht öffnen kann. Mit Sprache hilft es trotzdem, wenn, das sage ich auch Leuten in Gesprächen oder so, wenn ich merke, dass da irgendwie vielleicht Probleme sind oder so. Schreiben hilft halt zum Beispiel auch. Einfach mal schreiben, was einem Kopf gerade, egal ob das Sinn macht oder nicht, es ist vollkommen egal. Aber es hilft, Sachen aufzuschreiben. Wenn man das dann liest, vielleicht versteht man es dann sogar. Oder es ist auf jeden Fall für mich, war das oder ist das immer eine gute, ich sag mal, Eigentherapie, wenn es einem gerade schlecht geht oder man nicht gerade weiß, wohin mit seinem Kopf, mit seinen Gefühlen. Vor allem natürlich meistens die negativen Sachen. Weil das ist immer eigentlich ein Antrieb für, also vor allem für, ich denke mal, Künstler, Musiker, zumindest im Metal-Bereich, denke ich. Da schreibt man jetzt nicht so auf, wenn man happy ist. Ne? Da ist das meiste ist immer, wenn man irgendeinen Scheiß im Kopf hat. So. Aber wichtig ist am Ende halt auch immer, das haben wir über die Jahre entwickelt bei Caliban. Früher war ich immer fast nur negativ, ohne Licht am Tunnel, am Ende des Tunnels und das wird dann immer mehr aufgebaut, dass es dann auch mal nach vorne geht. Ne? Immer, du hast irgendwo immer einen Anker. Du hast immer Licht und du bist eigentlich auch nie alleine. Und das heißt, nach dem Hinfallen stößt du halt wieder auf und dann geht's halt weiter. So, das machen wir jetzt natürlich schon, versuchen wir auch zumindest auch immer dann mitzugeben, dass nach dem Negativen, oder wie ich sag, wie war es bei The Crow? Nach Regen folgt immer Sonnenschein. Das ist eins meiner Lieblingszitate zum Beispiel aus dem Film. Und so soll es halt auch sein.
Genau, sehr schön. Also auch, dass einfach jeder sein eigenes Ventil braucht, ne? Jeder natürlich da auch sich anders ausdrücken darf, ne? Und du thematisierst damit auch was oder du sprichst damit auch was, was ganz Essentielles an. Also ich glaube, nicht jeder versteht überhaupt diese ganzen Gefühle, die man hat. Also ne, es gibt einfach Menschen, die das gar nicht alles fühlen können. Die Gefühle sind zwar da, aber die sind gar nicht fähig, das alles zu verarbeiten. Ne? Das passiert ja auch durch und mitunter. Ja. Puh.
Boah, man hat halt so Deutungen immer in den Songs irgendwie bei Solace and Suffer. Merke ich noch, da hatte ich auch Sachen mir aufgeschrieben und versucht zu begreifen, warum es eine menschliche Eigenschaft ist, wenn man Schmerz verspürt, sich selber zu geißeln. Ich weiß noch, wie wir draußen vorm Studio standen, da war noch Hochsommer und so und Leben war eigentlich geil und alles im Studio und fett. Und wir haben drüber gequatscht, warum das eine menschliche Eigenschaft ist, wenn man in emotionalen Schmerz ist, manchmal diesen Schmerz zu nehmen und den einfach zu verzehnfachen und sich einfach dann mit den Rücken auszupeitschen. Warum macht man das so, ne? Und so konnten wir halt auch einfach auch eine emotionale Welt eines Menschen auch erforschen und so ein bisschen beschreiben, was so Menschen alles also für Unsinn machen, für, ne, unkonstruktive Handlungen. Das ist das Gleiche wie, keine Ahnung, sich ständig Bilder von seiner Ex-Freundin anzugucken oder man weiß, man braucht Schlaf, aber man geht trotzdem irgendwie ständig tausend Dinge tun und legt sich nicht einfach mal hin und ruht oder man weiß, keine Ahnung, zu viel trinken ist schlecht, aber man kippt sich eine Flasche Wein nach der anderen rein. Man ist, keine Ahnung, es gibt ja tausend Ventile, tausend Wege, aber nicht jedes Ventil ist gesund. Ja, deshalb gibt es einfach viele, viele emotionale Spektren, die wir da mit dem Album auch erforschen konnten und viele Herangehensweisen. So, Infection ist mehr aggressiv, wo man das Kind mehr beim Namen nennt. Dann hat man Insomnia, ist einfach mehr eine Beschreibung. Dann hast du Back from Hell selbst, was metaphorischer ist, aber musikalisch dann wieder direkter ist. Ja, also es ist alles ziemlich emotional, wenn man genau hinguckt.
Ja, das ist ja das Schöne auch, sozusagen, dass ja die Bedeutung für uns, also für die Rezipienten, ja erst sozusagen mit uns selbst und unserer Welt dann nochmal entsteht. Also das ist ja auch was ganz Tolles, was man einfach mal betonen muss, dass das ja für uns dann nochmal eine ganz eigene Bedeutung entwickelt. Und das ist schön, dass sozusagen da so ein Reflexionsraum, so ein Spektrum aufgemacht wird, wo das auch möglich ist, wenn man das möchte. Ne? Also das kommt ja auch immer dazu. Die Platte beginnt mit einem total krassen Intro. Also das ist für mich total krass. Also es ist wie Filmmusik. Also in meinem Kopf geht da wirklich ein ganz großes Kino los. Ich habe tausend Bilder in meinem Kopf. Wie ist das zu diesem Intro
Apropos
gekommen?
Benjamin Richter.
Caliban hat einen Co-Produzenten, einen ganz langen Weggefährten, der heißt Benny Richter. Und Benny Richter ist ein extrem versierter Musiker und macht unter anderem Musik für den Europapark und setzt sich viel mit so Zirkusdingen auseinander und Shows und auch für Filmmusik und solchen Dingen und hat natürlich auch immer irgendwie, der ist immer im Loop bei so einem Caliban-Album, ist irgendwie mit im erweiterten Writer-Pool so drin und mit denen, die da halt irgendwie bei so einem Album mitmachen. Dann kam so die Idee auf, nachdem Guilt Trip entstanden ist, dass es doch voll geil wäre, wenn wir wieder so ein altes Oldschool-Orchester-Intro auf der Platte haben, was dann aber Elemente von Guilt Trip und Back from Hell irgendwie mit sich bringt und da so irgendwie reingearbeitet sind. Und dann flogen so die ersten Sketches davon so rum und wir sagten, okay, krass, das wird mega. Und haben dann halt Stück für Stück kleine Elemente von Guilt Trip reingepackt, kleine Elemente von Back from Hell reingepackt, dann so Vocals, Lyrics aus dem Back from Hell da so rein und sowas. Und so mündet dann der Track direkt in Guilt Trip und eröffnet halt erstmal so ein Fegefeuer, was wir halt total gefeiert haben. Und ich feiere es auch immer noch super.
Es ist super düster, ja. Also Benny, der ist halt für sowas prädestiniert. Also die Horror Nights Alben, die er schreibt und hat ja auch Soloalben, wo der halt eher klassische Pianomusik macht. Aber Benny hat halt sehr, sehr viel Dunkelheit anscheinend auch in sich, wenn er Musik schreibt. Das hörst du in diesem Intro halt und das ist so cineastisch aufgebaut. Das ist mega. Also als ich das erste Mal gehört habe, also ich war einfach, also Ich konnte gar nichts dazu sagen, also nichts Negatives, es war einfach fett. Einfach geil.
Ja, absolut. Also ich finde, das bereitet auch wirklich gut auf die Platte vor. Also wenn wir jetzt im klassischen Sprachgebrauch bleiben, wäre das sozusagen eine wirklich gute Ouvertüre.
Genau.
Ja, nee, großes, großes Kino, finde ich. Also für die Ohren vor allem.
Literally.
Wir haben auf der Platte auch einen deutschsprachigen Song mit drauf, Alte Seele. Jetzt ist meine Frage, einmal Blut geleckt und man kann nicht davon lassen, oder wie ist es zu dem deutschsprachigen Song gekommen?
Na, wir haben das ja über die Jahre etabliert, als wir damals zum ersten Mal was Deutsches gemacht haben. Das war ja, glaube ich, der Rammstein-Cover Sonne. Und ich wollte früher nie Deutsch singen, weil ich die deutsche Sprache für mich zum Singen bei unserer Musik fand ich schrecklich halt. Dieses Gefühl, Deutsch zu singen, deutsche Wörter zu benutzen, weil Deutsch ist so eine ganz ehrliche Sprache irgendwie und da musst du halt auch die richtigen Wörter finden, damit sich das geil anhört. Anscheinend war ich früher noch nicht bereit dazu, irgendwie diese zu finden, deswegen war das für mich immer ein No-Go. So. Dann haben wir aber Sonne gecovert und da habe ich gemerkt, wenn du die richtigen Wörter benutzt, irgendwie, dann ist das auch geil zu machen, Deutsch zu singen. Und dann haben wir ja Dein Reich geschrieben, das war noch Deutsch-Englisch und danach haben wir gedacht, okay, wir versuchen es auch mal auf Deutsch. Und dann hat sich das etabliert und das ist seitdem ja quasi jedes Album hat einen deutschen Song. So, bis auf Dystopia hatte keinen deutschen Song, weil wir kurz vorher die Zeitgeister rausgebracht haben, der komplett auf Deutsch war. Eine Hommage an unsere alten Lieder und jetzt muss er natürlich auch wieder ein deutscher Song drauf. Das war ganz klar. Also das ist eigentlich eine ganz simple Geschichte. Allerdings, das hatte ich jetzt auch im Interview mit Marc letztens, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, ist das Instrumental von Alte Seele war der letzte Song, ne? Hat Marc gesagt. Ist das richtig?
Nee, ist Echos. Das ist es gerade gar nicht.
Echos ist der letzte Song auf der Platte.
Auf der Platte, ja. Ja, nee, so der Song, der instrumental als letztes quasi mitgebracht
Entstanden
oder
ist.
entstanden ist, genau. Ja. Es gab einen anderen Kandidaten für deutsche Lyrics. Den haben wir aber abgewählt, weil den haben wir schon aufgenommen. Und den fanden halt alle geil am Ende. Also der stand zur Diskussion. Der hätte auch vom Vibe deutsch sein können. Aber weil der halt dann doch so geil war, wie er jetzt war, haben wir den so gelassen und gesagt, wir nehmen einen anderen Song. Ja, und jetzt ist halt Alte Seele geworden. Es ist ein schöner, auch oldschooliger Metalcore-Song. Und ja, ich finde, der Vibe passt auf jeden Fall auch gut zum deutschen Text.
Also noch, da waren wir saßen da im Studio rum. Das war in Köln, das Studio, und da gibt es drei Räume, in denen man sich so hin und her bewegt irgendwie. Und da gibt es den einen Raum, wenn man mal Ruhe braucht, dann ist der andere mehr so gemeinschaftlich, dann ist die Regie woanders und so. Und wir hatten dann immer drüber gesprochen, wie auch dieser Text so entstanden ist, über dieses ganze Thema Instagram und Leute, die einfach so ein absolutes Fake-Internet-Leben leben, ne? Dann kam dieser Text halt auch irgendwie so geil zustande. Und dann hat David Beule, der Vocal-Produzent, da irgendwie so ein paar Lines zu reingehauen. Und es war so, boah, Alter, geil. Okay, krass. Ja, das ist ein deutscher Text mit genau den richtigen Wörtern, um da mal anzuknüpfen an die, so wie schwer das ist, deutsche Songs zu machen, die nicht irgendwie schlecht formuliert klingen. Es stellte sich heraus, David Beule hat offensichtlich mal Deutschliteratur studiert oder irgendwie gefühlt so. Der war es einfach ganz ein richtig eloquenter deutschsprachiger Typ, so, der einfach so die Macht der Wörter total gut versteht. Und dann hat er halt so zwei, drei Sachen dann so da rausgebrüllt im Studio. Was sagst du das? Sag doch das. Ja, man, du musst so sagen. Du musst alte Seele, kaltes Herz. Voll geil. Ja. Und so, und alles so stimmt. Ist ja voll geil. Ist ja auch gar nicht. Weil für mich, ich habe noch nie an meinem Leben den Song auf Deutsch aufgenommen. Und also, okay, doch, kann ich auch irgendwie verstehen. So. Ist geil. Ja, war lustig.
Sehr schön. Insomnia haben wir schon angesprochen. Das ist ein Song, der mich auch sehr tief berührt. Also, ich habe mir zwei Songs aufgeschrieben, die mich tatsächlich sehr tief berühren. Und der zweite Song ist noch Glass Cage. Was gibt es denn zu dem Song noch zu erzählen?
Wenn du in dem Zustand des Tiefs, in dem du bist, dich schon so sehr daran gewöhnt hast, in dem Tief zu stecken, dass du Angst hast vor noch mehr Veränderung und dann lieber in deinem Loch bleibst und rumkauerst, weil das das Einzige ist, was du kennst.
Das sind so die Mauern, die man sich aufgebaut hat, um sich quasi zu schützen, aber dann da drin irgendwie auch, ja, die in Einsamkeit erlebt quasi, wo man aber halt eigentlich nicht sein möchte. Ja, das sind ja so Mauern, die sich hier jeder so ein bisschen aufbaut vielleicht, um sich zu schützen. Aber im Grunde ist es vollkommen falsch. Und du hattest dann noch deinen Input reingebracht, ne, ihn mit.
Mit Trapped in this prison und so, ne?
Ja.
I'm trapped in this prison that I built day by day. Ja, bei dem Song konnte ich mich selbst tatsächlich auch echt wiedererkennen, ne? Weil ich diesen Fehler habe ich auch begangen, da lieber in diesem Loch stecken zu bleiben, anstatt aktiv und mit klarem Kopf zu versuchen, da irgendwie wieder rauszukommen, ne? Sondern irgendwie, ja, okay, ich bleib hier mal zurückgezogen in meinem Ding. Kauer vor mich hin und ja, in diesem mentalen Knast, den ich mir irgendwie gebaut habe, ist natürlich alles eine tierisch schlechte Idee, aber offensichtlich eine menschliche Eigenschaft, mit Emotionen umzugehen. Ja, kann ich keinem empfehlen. Nicht machen.
Das ist super krass, weil das passiert einfach ja immer wieder. Also wenn es uns nicht gut geht, wir ziehen uns zurück, wir schotten uns ab. Also es ist auch so ein ganz seltsamer Automatismus, habe ich das Gefühl. Also warum ist das so, ne?
Ja, also ich glaube, in erster Linie macht man das als ziemliche Kurzschlussreaktion, wenn man weiß, okay, ich habe ja jetzt irgendwie, ich muss mich jetzt zurückziehen und meinen Haufen Scheiße namens mein Leben jetzt hier kurz mal verändern und analysieren, und dann ist das Internet um einen herum, was einem suggeriert, dass alle ein geiles Leben haben und du sitzt in deinem Loch und kauerst. Ja, wieder, schlechte Idee, nicht machen. Also wirklich, kannst du tausendmal sagen. Aber der Song beschreibt das halt. Und auch
In
das,
Momenten fühlt
auch.
man sich halt auch immer sehr angreifbar, verletzlich, ne? Man ist als sehr, und um das nicht zu haben, schottet man sich ab irgendwie, damit einem keiner was tun kann, ne? Aber letzten Endes, wie wir vorher schon mal gesagt haben, ist es ja eigentlich gut, sich mitzuteilen, weil im Grunde ist man nie alleine, so, ne? Das ist zwar auch immer so eine Floskel, aber letzten Endes stimmt sie halt auch.
Am Ende gibt es eine Passage, die mag ich halt. Das ist dann dieses After all I know and the man I used to be, I can finally see I'm my worst enemy. Und das ist echt so, ich weiß noch, als wir das so formuliert haben und ich singe das so und ich singe da rein. In dem Moment klickt das in meinem eigenen Kopf und es gelingt mir richtig in dem Moment auch aus dieser Spirale endlich richtig auszubrechen, wann ich das da so reinblöke. Und dann kommt einfach der Ultra-Abriss-Breakdown am Ende und
Schöner Part.
Welt, ja, so, weißt du, es ist alles schön und irgendwie melodisch und wird dann noch so schwedisch-mettelig irgendwie, und danach ist halt nur noch Geballer. Ist halt wirklich, ich war richtig froh, dass es möglich ist, Emotionen in dieser Art und Weise zusammenzusetzen und auch am Ende dann so einen Breakdown zu haben, der das musikalisch dann halt auch noch umschreibt, was davor in der Lyrikwelt passiert. Und ja, da steckt viel drin in dem Song.
Ist wirklich.
Das ist auch ein richtig geiler alter Metalcore, der Song. Also instrumental, musikalisch ist der richtig oldschool. Der ist straight Metalcore auf die Fresse, das ist richtig gut.
Absolut. Sehr schön. Wir haben uns ja letztes Jahr im Mai das letzte Mal in Chemnitz gesehen und da haben wir schon ganz hoffnungsvoll auf diese Tour Ende 2024 geblickt. Und ihr wolltet eigentlich SLE Dying supporten, ne? Und wir hatten da auch schon gesprochen, da kommt ja das Album und irgendwie ist so eine Tour, entweder die Tour ist die Karte fürs Album oder das Album ist das Ticket zur Tour. Also es bedingt sich ja immer so ein bisschen. Und dann wurde diese Tour letztes Jahr, Ende letzten Jahres, sehr kurzfristig abgesagt. Also ich habe da nur so gedacht, hoffentlich geht es euch allen gut. Und wie war das für euch? Also, wie seid ihr damit umgegangen? Und genau, ja.
Es war ein Downer natürlich, weil wir uns auf die Tour gefreut haben, überhaupt mal so oder so mal wieder auf die Tour, auf Tour zu gehen. Und organisatorisch hängt da natürlich auch ein Rattenschwanz dran an dem ganzen Ding. Mal, man hat ja so einen Jahresplan, im besten Fall als Band, ein, zwei, drei Jahresplan, was auch immer. Da werden Sachen geplant, die zusammenhängen, wie man geht auf Tour, man schreibt ein Album und sowas halt. Und dadurch wird dann alles kaputt gemacht. Ne? Und vor allem, wenn das halt so kurzfristig passiert, dann stehst du da irgendwie, vor allem, wenn es halt auch gar keine Möglichkeit gibt, da noch irgendwas dran zu drehen. Ich meine, viele Kommentare unter dem Post war ja, dann geht er alleine auf Tour oder sonst was, aber das ist ja nicht mal einfach so getan. Du kannst nicht dann eben so so eine Tour dann alleine stemmen, vor allem, wenn du die Support-Band bist halt, ne? Und das war halt richtiger Downer, ne? Da musstest du umswitchen, gucken, was machst du. Eigene Pläne, die schon standen, musstest du über Bord werfen. Und natürlich halt bist du auch immer in der Pflicht, dann deinen Fans irgendwie, ja, keine Ahnung, du musst ja da auch ein bisschen dann gucken, dass du was zum Kompensieren hast. Und dann haben wir geguckt, dass wir möglichst schnell natürlich dann auch eine eigene Tour auf die Beine stellen, die jetzt dann natürlich stattfindet. Ja, es war alles in allem war es richtig kacke. Also doof. Alleine, dass es halt, ne, du freust dich so lange auf eine Tour, weil so lange nichts war und dann fällt das weg und deine ganzen Pläne sind für den Arsch wieder. Alles nicht geil.
Aber ich weiß noch, wir waren in China, als das passiert ist. Wir hatten unsere fragwürdigen Internetnetzquellen und so, ne? Und ich weiß noch, wir standen vor der Lobby in China im Hotel, weil wir ein Festival gespielt haben. Und da haben wir nur so einen Post gesehen, Ryan Neff ist aus As They Dying ausgestiegen. Das war der singende Bassist. Und es war so, oh, oh, was ist hier los? Das ist nicht gut. Und dann dachten wir,
das war in China?
Okay, war in China. Oh. Und ich dachte mir, okay, das kann jetzt eine Band verkraften. Aber als dann Ken Susi ausgestiegen ist, war ich so, oh, oh, und guck mir so den Post von Ken an und dachte, okay, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das komplette Gerät da auseinanderfällt. Und ja, so Gott wollte, nächsten Tag irgendwie Nick Pierce, der Drummer, so, Leute, vorbei. Ja, und so wie wir dann in Deutschland wieder gelandet sind, war dann eigentlich klar, dass die Nummer dann durch ist, weil die Veranstalter dann natürlich sich dann da rausgezogen haben. Ja, es gab ja auch einiges an Kontroverse um As They Dying und es war so, okay, wir sagen jetzt auch selber ab, weil wir wollen jetzt auch nicht mehr irgendwie mit sowas in Verbindung gebracht werden. Ne? Irgendwie, der hatte Vorwürfe von so, ich sag mal, Psychoterror. Der hatte Vorwürfe von irgendwie häuslicher Gewalt gegenüber seiner Frau und es kam alles gleichzeitig zusammen und es war so, ach du Scheiße. Nee, das können wollen wir als Band auch gar nicht mehr machen. Besonders schwierig, weißt du, weil für eine Band wie Caliban, die halt über die Jahre, auch lange bevor Tim Lambesis irgendwie abgedriftet ist, mit Emily Dying viel zu tun hatte. Und dann passiert sowas. Das war bitter.
Ja, gerade auch sozusagen, also ihr wart ja Ende des Jahres sicherlich auch schon sozusagen im Kopf auf den Album-Release getrimmt. Also es ist ja auch Wahnsinn, was das für einen Vorlauf hat, so ein Album, bis es dann wirklich auch released wird, bis zum Release-Tag. Was ja auch nochmal ganz viel Energie und Ressourcen im Kopf einfach bindet, ne? Und dann war es ja lange ruhig um Caliban und dann sozusagen wäre ja so eine Support-Show einfach oder so eine Support-Tour einfach super gewesen, um einfach diese Aufmerksamkeit wieder aufblühen zu lassen. Und da dann so als sozusagen dann wirklich eine eigene Headliner-Tour direkt zu machen, hat ja dann auch große Herausforderungen, was ja auch wieder Ressourcen einfach mitbindet, weil man ja viel mehr bedenken muss, was das Ganze anbelangt.
Ja, ist auch so.
Ja.
Aber wir sind halt guter Dinge, wir freuen uns auf die Tour. Album wird fett. Wir freuen uns über die ganzen Reaktionen der Leute. Wir kriegen bis jetzt für die ganzen neuen Songs kommen halt super geiles Feedback und wir freuen uns drauf, im April, Mai da endlich wieder auf Tour zu fahren.
Sehr, sehr schön. Also ich freue mich auch drauf.
Ganz excited.
Wenn ihr dann die Tour geschafft habt, gibt es Festivals, auf denen ihr in diesem Sommer wirklich spielen werdet?
Oh, zwei, drei Sachen spielen wir, ne?
Ja, nicht viel. Das hängt auch leider damit zusammen, wie die eigentliche Planung von uns war. Wie ich gerade gesagt hatte, die 1-2-3 Jahresplanung. Und die hat beinhaltet dicke Support-Tour, Tour, wenig Festivals und nochmal was. So ungefähr grob. Und das ist das jetzt alles ein bisschen durcheinander. Und deswegen haben wir nicht so viele Festivals geplant. Dementsprechend sind es, weiß ich nicht, irgendwie sowas. Also wenig, ja.
Okay.
Jetzt im Nachhinein natürlich schade, weil Festivals ist immer geil, macht Bock, so, ne? Aber ja, Sowas wird natürlich auch immer im Vorfeld gebucht und das haben wir für uns dann nicht getan. Ich hoffe nächstes Jahr wieder.
Also falls irgendein Festivalorganisator zufällig hier zuhören sollte, Caliban wären available.
Ich glaube, also, was da einer der Backgrounds ist natürlich, also innerhalb der Musikwirtschaft, das ist ja so, wenn du, wir spielen ja unsere Tour auch dieses Jahr relativ nah an den Sommerfestivalsaisons dran, dann kommen wir halt in Gebietsschutzprobleme, weil die Festivals, die möchten natürlich nicht, dass du 2 Monate vorher, 2 Dörfer weiter, eine eigene Show hattest. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir diesen Sommer die Festival Landschaft nicht so beglücken dürfen, weil wir halt eben mit unserer Headline-Tour beschäftigt sind. Aber das wird hoffentlich nächsten Sommer dann geiler. Sommer 26. Sommer unseres Lebens, Leute. Es wird total krass, Alter.
Ja, dann haben wir ja auch ein neues Album, ne? Dann ist das auch schön für die Festivals, ne? Neues Material, immer sehr gern gesehen auch.
Genau. Ja, wenn man halt so zurückblickt, hatte ich halt schon so das Gefühl, dass sozusagen die letzten Jahre von Caliban eher von so Pleiten, Pech und Pannen geprägt waren. Aber wenn ihr so erzählt, habe ich das Gefühl, dass es euch gut geht, dass ihr das Licht am Ende des Tunnels seht. genau, dass es einfach wird, dass es weitergeht mit der Caliban.
Steh auf, Männchen.
Ich glaube, man muss bei Bands, das konnte ich natürlich jetzt fabelhaft auch von außen so betrachten, man muss bei Bands verstehen, dass Bands, die schon so lange existieren wie Caliban, natürlich immer durch Höhen und Tiefen gehen. Genauso wie eine Ehe oder eine Partnerschaft oder Freundschaften. Und es gibt so viele Faktoren, die da reinspielen. Und es gibt halt Bands, die gibt es ewig. Die bleiben die ganze Zeit auf einem Plateau und dann gibt es andere Bands, die tauchen auf, tauchen ab, tauchen auf, tauchen ab. Das ist so ein bisschen das bittere Los, eine Band zu sein, die so lange in dieser Metal-Welt besteht. Aber ich persönlich bin davon überhaupt gar nicht überrascht oder finde nicht, dass es ein Versagen einer Band oder so ist. Ich meine, bestes Beispiel, Bleeding Through kommen jetzt zurück. Die haben wahrscheinlich die ganze Zeit weitergemacht, aber die sind irgendwie dann irgendwie, keine Ahnung wohin, abseits und sind dann wieder da. All That Remains, wunderbares Album gemacht. Killswitch, wieder voll am Start. Die haben auch jahrelang Alben immer weiter rausgebracht. Also, das ist so, das ist eine ganz komische Formel aus dem Zahn der Zeit, aus Glück und Pech, aus Popularität, aus auch wie sich das Genre entwickelt. Das liegt auch gar nicht in deinen Händen, ne? Das Wort Metalcore war ja auch ganz lange super verrufen. Jetzt ist es wieder völlig akzeptabel. Ja, ich glaube, Caliban ist im Grundzustand gerade einfach super happy, so ein geiles Album gemacht zu haben, was uns selbst einfach so gefällt. Wir freuen uns auf die Tour und auf alles, was kommt.
Wie du das jetzt sagst, das liegt gar nicht so in der eigenen Hand. Vielleicht wird uns aber auch, das ist jetzt, was du so gesagt hast, uns häufig suggeriert, gerade durch Social Media, dass eben Bands alle 2 Jahre, alle 3 Jahre spätestens ein neues Album herausbringen müssen. Manche Bands fahren auch ganz andere Strategien, die veröffentlichen einfach kontinuierlich alle 6 Wochen einen neuen Song, ne? So dass das vielleicht man dann denkt, sozusagen, wenn die Band eben mal länger still ist, oh mein Gott, was ist da los? Aber dann komme ich halt wieder zu dem Punkt, dass ja Qualität trotzdem auch seine Zeit braucht, ne? Und wie ihr das beschrieben habt, dass ihr gerade dann, als dann die Lyrics auf den Instrumentals waren, dass ihr dann die Instrumentals nochmal angepasst habt, das sind ja unglaubliche Prozesse, die dahinter stehen. Und das braucht einfach auch seine Zeit, würde ich meinen. Also.
Ja, das ist korrekt, ja. Bei uns ist das auch, glaube ich, immer ein längerer Prozess, habe ich das Gefühl, als bei anderen, bis alle happy sind am Ende. Viele starke Charaktere in der Band. Aber ey, jeder soll happy sein, mehr oder weniger. Ja, jeden kriegst du eh nicht happy, das ist Quatsch. Aber ne, so, man muss seinen Kompromiss, man muss seine Mitte finden.
Genau.
Das definitiv. Und was ich noch dazu sagen wollte mit dieser Schnelllebigkeit, die du da ansprichst, mit Bands, dass sie alle 6 Wochen was raushauen, das finde ich persönlich zum Beispiel ganz schlimm irgendwie. Das nervt mich ein bisschen, weil wir sind ja wirklich oldschool, so, ne? Früher hast du ein Album rausgebracht und hast dann irgendwie, was gab's früher? 2, 3 Singles, ne? Und mittlerweile, wie viele Singles hauen wir raus jetzt? Sechs oder dann hast du das halbe Album schon auf dem Markt, bevor das rauskommt. Ich persönlich finde das total scheiße, aber du musst dich natürlich auch dem Markt anpassen, damit die Leute ihr Futter bekommen. Ich finde diese Bewegung dieser Generation, ich weiß nicht, woran es liegt, die brauchen halt immer neues Futter, damit die irgendwie denken, dass du noch da bist. So, das finde ich ein bisschen schade, sagen wir mal so. Ne? Ich finde es nicht scheiße, ich finde es halt schade, weil dadurch musst du halt, ich finde manchmal, nicht bei unserem Album jetzt, aber wenn du eine Band bist, die es halt so macht, die quasi kein Album schreibt, sondern immer nur Sachen auf den Markt schmeißt, dann könnte auch die Qualität darunter leiden, finde ich. Weil du halt immer so im Kopf hast, so, ich muss irgendwie in 2 Wochen wieder was auf den Markt schmeißen. Na, die feiern halt raus, Hauptsache es kommt was. Das finde ich ein bisschen schade, so, dass das alles so schnelllebig geworden ist. Ne? Aber ich meine, ey, das ist halt so, da muss man mit leben. Wie gesagt, ich bin oldschool, wir sind oldschool, das ist eine andere Generation so ein bisschen, aber wir haben ja jetzt auch ihn dabei, der ist so ein Mittelweg zwischen der neuen Generation und uns.
So ein mittelalter Typ.
Ja, der Push
und Typ. Bin ich ein Mann mittleren Alters?
Das klang so, ne?
Das Bindeglied zwischen der Jugend und uns alten Säcken und pusht uns ja auch immer gerade mal schön hier für die Socials, ne?
Genau, das sind so Themen. Man setzt sich heutzutage als Band natürlich auch immer mit den aktuellen Dingen auseinander, die man so machen muss, ne? Und so die, ich sag mal, das die täglichen so Pflichten und so, ne? Und du musst halt gefühlt 5 Fernsehsender bespielen, ne? Also wenn du diese Transition zum Internet in irgendeiner Art und Weise verschläfst, hast du keinen Zugang zu deinen Leuten mehr, ne? Das ist natürlich für eine Band wie Caliban natürlich so eine ganz spezielle Situation, weil früher fand man, ne, Caliban gibt's seit vor MySpace existierte, bevor YouTube existierte, so, ne? Und musst du dir zwar vorstellen, was es eigentlich bedeutet, so, ne? Und einfach so extrem lange am Start zu sein und dann. Ich meine, das ist halt, ich gucke mir immer wieder so Bands an, wie so Machine Head oder so und bin immer so sehr gespannt darauf, was die eigentlich so machen in ihren Social Medias und so, weil das ist so als Band, die schon so lange besteht und gefühlt irgendwie 4 Kanzlerschaften, 5 GroKos und irgendwie so Bosnienkriege miterlebt hat irgendwie. Das ist halt einfach extrem. Das ist eine extrem lange Zeit.
Aber wir waren ja eigentlich schon immer richtig gut dabei, was so Social Media und sowas angeht. Ne? Wenn du jetzt unser YouTube, unsere Caliban TV Sachen, ne, nimmst zum Beispiel, so, da waren wir früher irgendwie eigentlich auch die Einzigen, die das gemacht haben schon. Wir haben leider da so ein bisschen den Faden verloren. Da haben wir auch irgendwie selbst verkackt leider. Aber wir haben das früher eigentlich schon immer gemacht. So. Und das war aber so ein Ding, weil wir, ne, das war so ein Bockding, so, wir haben das mal gemacht. Und keine Ahnung, dann so ein bisschen, ich weiß nicht, wann es passiert ist. Irgendwann kam so ein leichter Bruch da rein und dann ist es ein bisschen eingeschlafen.
Ja. Ich würde gar nicht behaupten, dass Caliban da was verkackt hat, sondern das ist einfach auch wieder so ein Ding, der Lauf der Zeit. Dinge passieren als Band, man ist busy. Ich meine, man kann auch jetzt nicht sich selbst dafür verantwortlich machen und sagen, oh, wir haben das und das verkackt. In der Zeit war man halt mit Caliban irgendwie, hat man vielleicht die 2 besten Alben seines Lebens rausgebracht und war mit irgendwelchen anderen Bands auf Tour. Keine Ahnung, aber hat dann halt eben keine Zeit, irgendwie seinen YouTube-Kanal zu. Also ich meine, das ist halt, das sind alles so Teile dieser Herausforderungen, die heutzutage so einer Band irgendwie, Bands sind dem halt ausgesetzt und müssen da halt einfach an so vielen Stellschrauben selber halt liefern. Diesbezüglich sind wir halt auch busy einfach, ne? Content, Sachen drehen, Aufsager, Sachen posten, im Archiv rumwühlen, Sachen drehen. Morgen haben wir so einen Dreh für eine neue Single.
Oha.
Oh. Also der Podcast wird am 13.04. erst ausgestrahlt. Also ja. Die ist dann vielleicht
bis
schon raus.
Bis dahin sind die Leute sowieso schon informiert. Wieso und ja, dann guckt, man ist ja immer irgendwie beschäftigt, dann sind Proben, dann macht man hier und macht da. Also im Prinzip wird überall die Kamera drauf gehalten, sonst ist es nicht passiert. Ne? Und
das ist wahr.
So, wilde Zeiten einfach, ja. Wilde Zeiten.
Absolut.
Crazy.
Wobei ich auch sagen, also gerade bei den so ein paar amerikanischen Bands feststelle, dass die jetzt sozusagen auch wieder aktiv ihre Newsletter, E-Mail-Newsletter bewerben, einfach weil was ist, wenn Social Media vielleicht doch abgeschaltet wird? Also sie brauchen ja den Kontakt zu ihren Fans und es ist auch sehr spannend so zu beobachten irgendwie.
Ja, besonders jetzt mit Caliban in die Welt des TikToks einzutauchen, und irgendwie zu sehen, was macht man in den Sachen, was macht man in dem, auf der Plattform, was macht man eigentlich mehr auf der Plattform? Und die sind ja alle unterschiedlich. Du kannst
Ja.
ja nicht dein Content einfach da einen Flyer nehmen und den bei TikTok als Flyer posten und glauben, dass da was mit passiert, ne? Klar, ich glaube, Caliban hat halt schon so viele Jahre, so viele Kontakte zu so vielen unterschiedlichen Leuten aufgebaut. Die sind alle irgendwo, aber nicht alle auf TikTok, alle auf Instagram, alle auf Facebook, alle auf YouTube, alle als E-Mail gleichzeitig, ne?
So, ich mache jetzt hier direkt eine Story. Ha. Easy.
Hallo. Es ist ein Teil des Ganzen. So, zwischen Aufnahmen machen, Songs schreiben, Ideen kreativ entwickeln, Live-Shows machen, Live-Sets bauen, Fotoshootings machen, das ganze Visuelle natürlich dazu auch zu gestalten und das Ganze dann einfach als Gesamtpaket einfach nach außen zu tragen. Macht natürlich Spaß, aber es ist eine Menge Arbeit.
Genau, also weil eigentlich seid ihr ja Musiker, eigentlich macht ihr ja Musik, ne? Und das Ganze, was da noch dazu kommt, ist ja on top nochmal drauf. Es ist sozusagen diese Anforderung, die da mitschwingt und diese Last, die man da trägt, das sehe ich dann halt immer. Und dass es halt wirklich viele Anforderungen sind und die Frage ist sozusagen, in wie vielen Projekten gleichzeitig, auch wenn es immer das gleiche Projekt Caliban ist, kann man überhaupt tätig sein und kann man überhaupt schaffen, ohne dass es einen sozusagen den Boden unter den Füßen wegzieht.
Der Aufwand ist groß. Man muss als Band immer mehr Sachen selber auch können. Man muss als Band bestenfalls irgendwie sich so organisieren, dass man halt eine gute Rollenverteilung hat, dass man gut miteinander umgehen kann. So bei Caliban finde ich das eigentlich auch alles total gut, wie das so steht, auch wie ich mich irgendwie integrieren konnte. Auch ich mache viel Social Media. Irgendwie Andi und ich sprechen viel hin und her, auch über so Social Media Themen und Sachen, die wir so machen müssen. Jetzt abseits der Musik so. Bei Dennis ist drauf Verlass, der spielt einfach alles wie eine Eins. So Patrick ist mehr so wie so ein Finanzminister. Man muss innerhalb von so einer Band auch solche Rollen verteilen, weil das kann kein Mensch alleine machen. Das ist auch völlig in Ordnung so.
Ihr zwei, ich danke euch unglaublich sehr für eure Zeit, für all das, was ihr erzählt habt. Also ich fand es wirklich ein sehr informatives und interessantes Gespräch. Also vielen Dank dafür, dass ihr sozusagen diese Einblicke auch gegeben habt. Und ich hätte jetzt noch eine allerletzte Frage an euch. Denn, also eigentlich habe ich immer zwei letzte Fragen, die so Standard sind. Ihr habt aber ja schon mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass ihr total dankbar seid dafür, dass ihr das machen könnt, dass das Album kommt, dass ihr auf Tour gehen könnt. Und daher ist meine letzte Frage jetzt einfach an euch. Wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr euch wünschen?
Okay, ich beziehe mich einfach mal, weil wir ja hier auch über die Band sprechen. Bandtechnisch gesehen würde ich mir wünschen, einfach, dass die Tour geil wird, Leute, das Album, was wir jetzt also rausbringen werden, ist ja noch in der Zukunft, Back from Hell, vielleicht genauso abfeuern werden wie wir. So, das ist einfach das, was ich mir wünsche und dass wir auf jeden Fall jetzt noch ein paar Jährchen geile Mucke machen können und mit euch zusammen in den Clubs und Festivals irgendwie alles zerlegen können. Das wäre mein Wunsch.
Mein Wunsch ist es, glaube ich, weil ich natürlich diese lustige Situation habe, so neu in der Band zu sein. Mein Wunsch ist es, dass Caliban in Zukunft so ein bisschen in die Richtung geht, in die es in meinem Kopf geht, dass wir uns da in Zukunft einig werden, wo ich mir aber sicher bin. Und mein Wunsch ist es, generell einfach dieses Genre und diesen Stempel Metalcore mit Stolz tragen zu können und sagen zu können, das ist ein Genre, das ist ein Ding, was gibt schon ganz lange und es hat eine Geschichte. und es hat eine Herkunft und es ist kulturell total verwurzelt und ich bin damit verwurzelt und ich stehe dazu, dass das ist, was ich gerne mache. Ja, darum wünsche ich mir, dass Leute das sehen können.
Und fühlen können.
Und fühlen können, genau.
Ja, sehr schön. Ich kreuze meine Finger für euch. Ich drücke euch die Daumen für das Album, für die Tour, für alles, was da kommt. Damit ist der Metal.de Podcast Metal Minds Pit Unplugged auch schon zu Ende. Das neue Caliban-Album kommt am 25.04.2025 und heißt Back from Hell. Wir haben da gerade schon mit dem Andi und den Ian ein bisschen drüber gesprochen, haben auch so ein bisschen über die Band und das Ganze drumherum, was das bedeutet, gesprochen. Und dann kommt Back from Hell am 25.04. Genau. Es gibt auch schon ein paar Singles, in die man reinhören kann, zum Beispiel Dear Suffering oder auch Back from Hell, der Titeltrack zum Album ist draußen und auch noch weitere Songs. Hört doch da einfach schon mal rein. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Mein Name war, ist und wird es immer sein, Diana Hainbucher. Macht's gut. The Bear.